Alle Jahre wieder kommt sie die Weihnachtszeit. Und mit dem heutigen vierten Advent sind wir schon so richtig am Endspurt von dieser Weihnachtszeit. Millionen von Menschen stürzen sich in diesen Tagen oder stürzen sich in den vergangenen Tagen in einen regelrechten Kaufrausch. Weil man das ebenso macht an Weihnachten, dass man sich mit Geschenken zumüllt. Ist so, gell? Jeder wünscht dem anderen frohe Weihnachten und keiner weiß eigentlich die Bedeutung, was man sich da wünscht. So kam es zumindest ein bisschen durch bei der Umfrage in Traunstein. Letztes Jahr habe ich in München mal in einem renommierten Buchladen geschaut, was ich da so in der Weihnachtsecke finde, vor allem bei den Kinderbüchern. Und da gab es dort Bücher unter anderem mit Das Geheimnis der Weihnachtwichtel, Hugo das Rentier, Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel oder Die kleine Hexe feiert Weihnachten. Und ich habe mir gedacht, da wundert mich eigentlich nichts mehr. Anthony Storr, ein Psychiater, der hält Seminare ab zum Thema Depressionen in der Weihnachtszeit. Und mit dem Untertitel dann, wie sie die Weihnachtstage ohne Schaden überleben können. Alle Jahre wieder kommt, was kommt denn eigentlich? Früher haben wir als Kinder das Lied gelernt, Advent, Advent, dein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christuskind vor der Tür. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind, haben wir bei der Umfrage auch von einigen gehört, aber auch dieser Satz stimmt nicht. Die Heilige Schrift sagt, Jesus Christus kam einmal auf die Erde und er wird einmal wiederkommen. Er kam einmal vor ungefähr 2000 Jahren in das Dorf Bethlehem und er wird auch ein zweites Mal wiederkommen, aber dann nicht in einer Krippe, sondern als König mit Krone und Zepter. Es gibt zweimal Advent. Advent bedeutet Ankunft. Es gibt zweimal Ankunft. Jesus kam vor 2000 Jahren und er kommt wieder. Und wir leben heute sozusagen in einem lebendigen Adventskalender. Irgendwo dazwischen, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Und eine Tür nach der anderen geht auf, ohne dass wir es wahrnehmen. Und irgendwann wird das große Tor sich öffnen, wo Jesus aus seiner Dimension wieder in unsere Dimension hineinkommt. Alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten. Und ich glaube, wir stehen in der Gefahr zu denken, dass das immer so weitergeht. Nächstes Jahr feiern wir wieder Weihnachten. Die Konzerne, die planen jetzt schon für das Jahr 2011, 2012, also für das in 3 Jahren, was sie dann auf den Weihnachtsmarkt bringen. Wir denken manchmal, die Zeit läuft rund, gell? Alles wiederholt sich. Wenn der Zeiger jetzt auf 20 vor 11 steht, dann steht er morgen um die gleiche Zeit wieder um 20 vor 11. Und übermorgen und nächstes Jahr. Wir denken, die Zeit läuft rund, aber das stimmt nicht. Die Zeit läuft nicht rund, sondern die Bibel sagt, die Zeit läuft linear, sie läuft auf ein Ziel zu. Ich habe mal von einer Jungschar gehört, die haben neue Uhren gebastelt, und zwar in Form von einer Klopapierrolle, wo einfach immer wieder ein Stück abgerissen wurde, ein Tag abgerissen wurde, und dann kann man auf der Rolle sehen, oh, die Tage werden kürzer oder mein Leben wird kürzer. Das wäre eigentlich die richtige Zeitrechnung. Das nächste große Ziel, was die Heilige Schrift sagt, worauf wir zusteuern, ist die Wiederkunft Jesu. Jesus Christus kommt. Und um dieses Ereignis soll es jetzt in der Botschaft gehen. Der Gustav Heinemann, ein ehemaliger deutscher Bundespräsident, hat in aller Öffentlichkeit früher mutig bekannt, hat gesagt, die Herren dieser Welt vergehen, unser Herr kommt. Das würde ich mir wünschen, wenn es manche Politiker heute noch sagen. Wir wissen nicht genau, wann der Zeitpunkt seiner Wiederkunft sein wird. Aber wir wissen aus der Bibel einige Dinge, wie es dann sein wird, wenn er kommt. Zum Beispiel werden die Zeichen genannt, die Vorboten, die dem vorausgehen, bevor er wiederkommt. Dann wird die Wiederkunft selbst beschrieben, wie es sein wird, wenn der Herr Jesus kommt. Und dann wird als drittes auch der Anlass genannt, warum der Herr wiederkommt. Das erste, die Zeichen, die Vorboten. Was geht seiner Ankunft voraus? Da sagt die Heilige Schrift, ein zunehmender Egoismus. Es wird ein Kennzeichen sein vor seiner Wiederkunft. Im 2. Timotheusbrief, weil ich heute mehrere verschiedene Texte habe, habe ich es eben auch auf Folie gemacht. Wer nicht so schnell mit den Blättern ist, aber wer gerne in der Bibel nachschauen möchte. 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Da schreibt der Paulus an Timotheus, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schreckliche Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer den Eltern gegenüber auflehnend, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Es sind hauptsächlich drei Hauptlinien in diesem Text. Einmal die Menschen lieben sich selber mehr als Gott, dann lieben sie das Geld mehr als Gott und dann lieben sie das Vergnügen mehr als Gott. Das sind drei so einfache Grundlinien, wo du dein eigenes Leben überprüfen kannst. Liebst du dich selbst mehr als Gott? Liebst du das Geld mehr als Gott? Liebst du das Vergnügen mehr als Gott? Jesus drückt seinen Jüngern gegenüber mal so aus, er sagt, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, deswegen wird die Liebe in vielen erkalten. Das eine bringt das andere hervor. Das heißt, bevor Jesus zum zweiten Mal auf die Erde wiederkommt, gibt es eine Spirale, die geht nach unten und die heißt gottlos, wertlos, herzlos. Dort, wo eine Gesellschaft gottlos wird, wo sie sich von Gott lossagt, sagt sie sich automatisch auch von den Werten Gottes los, von seinen Geboten. Das Hauptgebot, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn das der Fall ist und ich sage mich von diesem Gott und von seinen Geboten, von seinen Wertmaßstäben los, dann ist die Folge Herzlosigkeit. Dann ist Abtreibung kein Problem. Dann spreche ich bei alten Leuten von einem unwerten Leben und dann ist plötzlich Euthanasie ein Thema. Und das Letzte ist ja dann, dass die Menschen dann immer liebloser werden. Das ist irgendwo die Folge. Ein zweites Kennzeichen der letzten Zeit, sagt Jesus zu seinen Jüngern, es gibt zunehmende Naturkatastrophen. In Lukas 21, Vers 11 sagt Jesus, und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen, Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Und diese Katastrophen, die werden nicht auf einmal eintreten, gell, wie, dass sie einfach reinbrechen und dann sind sie da, sondern sie sind wie Wellen. Kommt eine Welle, dann gibt es wieder Beruhigung. Jesus vergleicht sie mit Geburtswehen. Je näher die Geburt kommt, umso stärker werden die Wehen und umso kürzer werden die Intervalle. Die Münchner Rückversicherung, die hat vor ein paar Jahren einen imposanten Bericht vorgelegt, welcher zeigt, dass in den Jahren 1950 bis 2004 das wirklich so geschehen ist. Eine deutliche Zunahme an Naturkatastrophen mit stärkeren Ausmaßen als je zuvor. Liegt natürlich auch daran, dass die Weltbevölkerung wesentlich mehr ist heute, als es meinetwegen vor 100 oder 200 Jahren war. Aber auch die Katastrophen mehren sich. Und ein drittes Kennzeichen, das Jesus sagt, ist zunehmende globale Ratlosigkeit. Und zwar in politischer, in wirtschaftlicher und religiöser Hinsicht. In politischer Hinsicht sagt Jesus, wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Wir werden der Weltsituation einfach nicht Herr. Und mit dem zusammen gehört dann auch das wirtschaftliche Problem, die wirtschaftliche Ratlosigkeit. Gell? Das eine ist mit dem anderen eng verknüpft. Das merkt man in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja besonders stark. Ich weiß nicht, ob ihr das so erlebt habt, als im Jahr 2001 am 11. September dieser Terroranschlag war auf das World Trade Center. Das ist mir so aufgefallen, am Anfang hat man in den Nachrichten im Radio oder im Fernsehen immer von der Katastrophe selbst gehört. Den ersten und zweiten Tag. So viele Opfer und wie konnte das alles passieren? Aber schon am zweiten oder dritten Tag war eine Nachricht gleichbedeutend mit dieser einen. Und zwar die Börsenkurse. Was machen jetzt unsere Aktien? Was macht jetzt der DAX? Wie geht es jetzt weiter in wirtschaftlicher Hinsicht? Das eine hängt heute ganz eng mit dem anderen zusammen. Wenn irgend so ein Scheich in Dubai hustet, dann wackeln die Stühle in der Wall Street. Das hätte man sich vor ein paar hundert Jahren nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Im Vers vorher wurden auch Hungersnöte erwähnt. Trotz aller bestehenden Möglichkeiten, die wir heute haben, schaffen wir es nicht, den Hunger in der Welt zu stillen. Jetzt mit dem großen Klimagipfel sehen wir auch, wie schwer man sich tut, irgendwie auf eine Lösung zu kommen. Eine zunehmende globale Ratlosigkeit. Und das Dritte, eine zunehmende Ratlosigkeit, globale Ratlosigkeit in religiöser Hinsicht. Da sagt Jesus, wenn jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus. Christus sollte man übersetzen hier mit Heilsbringer. Siehe, hier ist der Heilsbringer. Weil nicht jeder nennt sich Christus. Siehe, hier ist der Heilsbringer oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Eine zunehmende globale Verunsicherung auf religiösem Gebiet. Es gibt so viele religiöse Gruppen heute und jede sagt, bei mir, bei uns bist du richtig. Ein Freund von mir hat gesagt, Schorsch, was soll ich denn eigentlich noch glauben? Ich selber bin katholisch, du bist in der Freikirche, gestern waren die Zeugen Jehovas bei mir vor der Tür. Ein Freund von mir in der Arbeit ist Buddhist, da gibt es noch die Mormonen. Was soll ich denn bitteschön noch glauben? Jedes Jahr konvertieren Tausende von Deutschen zum Islam. Im Jahr 2006, glaube ich, waren es an die 5.000, 6.000 Deutsche. Und andererseits tritt dann auf jedem evangelischen Kirchentag schon standardmäßig der Dalai Lama auf, und lässt sich dort feiern. Und ich frage mich, merken die denn nicht, dass der Dalai Lama sich selbst als inkarnierte Gottheit bezeichnet? Also religiöse Ratlosigkeit. Jesus sagt nicht, wann er wiederkommt, aber er nennt die Vorboten. Und drei dieser Vorboten, ich kann nicht alle sagen, aber drei dieser Vorboten sind ein zunehmender Egoismus, dann zunehmende Naturkatastrophen und eine zunehmende religiöse Ratlosigkeit. Und diese drei Vorboten werden Raum machen für einen weiteren, den Weg frei machen für einen weiteren Vorboten, nämlich für einen Weltregenten, für einen Weltimperator, der vorgibt, ich nehme die Zügel in die Hand und ich werde das Schiff aus dem Sumpf ziehen. Er wird den Menschen Frieden versprechen und das Blaue vom Himmel, aber er wird es nicht halten. Und er wird sich selbst zu Gott machen. Aber die Bibel, sie nennt ihn den Sohn des Verderbens oder den Antichristen, der sich selbst zu Gott macht. Ich möchte heute Morgen in einem Überflug auf das schauen, was Gottes Wort sagt, was noch kommen wird. Das erste waren die Vorboten. Das zweite, wie wird sein Kommen selbst sein? Wie wird es sein auf der Erde, wenn Jesus kommt? Ich möchte einen Textpassage lesen aus Lukas Kapitel 17. Da heißt es, denn gleich wie der Blitz, der in der einen Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Jesus sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs und Lots. Die Menschen werden essen und trinken, sie werden heiraten, sie werden pflanzen und bauen, sie werden verkaufen und verkaufen. Und jetzt magst du fragen, ja, was soll an diesen Dingen schlecht sein? Was ist daran verkehrt? An Dingen wie Essen, Beziehung, Geschäft, Landwirtschaft. Ich glaube, das Problem ist dieses, dass die Menschen all diese Dinge tun, ohne dabei an Gott zu denken. Sie klammern Gott aus ihrem Leben. Und es war damals so und es ist heute genau noch so. Wir sind völlig absorbiert, wir sind völlig vereinnahmt von den weltlichen Dingen. Die Menschen denken, die Uhren sind rund. Und ich laufe mit dem Zeiger der Uhr mit. Gell? Es wird sich alles immer wiederholen. Und das ist das Verwerfliche, dass wir Gott und die Ewigkeit, dass wir das Ziel ausblenden. Wie soll ich Weihnachten feiern, wenn ich nicht ein Ziel vor Augen habe? Und damit sind wir blind geworden für die Realität. Der Alexander Solzhenitsyn schreibt, der ist Nobelpreisträger, der hat geschrieben, wir stehen am Rande eines großen historischen Zusammenbruchs, einer Flut, die ganze Zivilisation verschlingen wird. Die moderne Gesellschaft ist hypnotisiert. Sie lebt in Selbstbetrug und Illusion und hat den Sinn für Gefahren verloren. Gebunden an den Materialismus betet sie die Produkte des Wohlstands und der Vergnügungen an. Darum ist sie nicht mehr fähig wahrzunehmen, was immer schneller auf sie zukommt. Ich glaube, der Mann hat nachgedacht. Es ist wie bei Noah. Ganz auf sich selbst bezogen essen die Menschen und heiraten und kaufen und pflanzen und bauen und sie sind blind für die Zeichen der Zeit. Und dann hören wir wieder mal von einem Erdbeben, gell? Und dann rüttelt uns mal wieder eine Wirtschaftskrise wach, aber dann machen wir gerade wieder so weiter wie vorher. Gottlos. Wie wird es sein, wenn Jesus wiederkommt? Ich lese weiter in Lukas Kapitel 17. Da sagt Jesus, ich sage euch, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein. Der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein. Der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen werden. Das, was wir hier in diesem Text sehen, das Erste, wenn Jesus kommt, dann wird das weltumfassend sein. Bei den einen ist es Nacht und bei dem anderen ist es Tag. Die in Australien werden vielleicht in die zweite Tiefschlafphase eintreten und die in Europa wird der Bauer mit seinem Sohn auf dem Feld sein. Das zweite, sein Kommen geschieht plötzlich mitten in unserem Alltag. Die einen werden schlafen, die anderen werden arbeiten, der eine wird am Computer sitzen, der andere wird Zähne putzen und plötzlich wird der Herr da sein. völlig überraschend, mitten im Alltag. Und das Dritte, was wir hier sehen, sein Kommen trennt Menschen, die sich persönlich ganz nahe standen. Da wird ein Mann mit seiner Frau im Bett liegen. Die Frau wird geborgen, weil sie ein Kind Gottes ist. Aber der Mann wird dem Gericht Gottes überlassen. Trennung. Es gäbe hier sicher noch einiges zu erklären, aber ich möchte nur auf diese drei Dinge hier in diesem Text noch eingehen. Sein Kommen wird weltumfassend sein, es wird plötzlich sein und es wird trennend sein. Und damit komme ich zum Letzten. Wir haben was gehört von den Vorboten, dann von seinem Erscheinen, wie es sein wird, wenn er kommt. Und als Drittes, was ist der Anlass? Was ist der Zweck seiner Ankunft? Angenommen, der Klaus und Elisabeth, bei ihnen haben sich für morgen um 15 Uhr hat sich der Klassenlehrer von der Johanna angemeldet. Da gehe ich davon aus, die Johanna wird wahrscheinlich diese Nacht nicht mehr gut schlafen, weil sie immer nur den Gedanken hat, was will mein Klassenlehrer von meinen Eltern? Was ist der Anlass? Das bewegt sie. Will mein Lehrer vielleicht mit ihnen über meine überragenden schulischen Leistungen sprechen? Wie super ich alles mache? Oder ist wahrscheinlich eher so, dass er eher über meine Abwesenheit, meine geistige Abwesenheit im Unterricht sprechen wird? Sie weiß es nicht. Aber sie ist interessiert daran. Und genauso ist es mit der Wiederkunft Jesu, oder? Es reicht nicht einfach zu wissen, dass Jesus irgendwann einmal wiederkommt, sondern ich muss wissen, warum er wiederkommt. Was ist der Anlass? In der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, sagte er zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Der Herr sagt, ich komme wieder zu einem bestimmten Augenblick, den ihr nicht kennt. Und dann werde ich euch zu mir nehmen, weil ihr zu mir gehört. Es sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu denen, die durch ihren Glauben zu ihm gehören. Und vielleicht ist das der Hauptanlass, warum Jesus wiederkommt. Ich denke es fast. Er kommt wieder für die Gläubigen, um seine Gläubigen zu sich zu nehmen. Für die, die ihr Leben auf ihn ausgerichtet haben. In dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein, die eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander arbeiten, die eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen werden. Den einen wird Jesus zu sich nehmen, der andere wird vorerst auf der Erde gelassen werden zum Gericht. Das ist der Hauptgedanke. Jesus kommt wieder für die einen, um sie zu ihm zu holen, zu sich in sein Himmelreich. Und die anderen, um sie zu lassen und um sie zu richten. Um sie zu richten nach ihren eigenen Werken. Aber wir wissen, dass sie sich auf ihre eigenen Werke ja nicht verlassen können. Weil der Epheserbrief sagt, nicht aus Gnade werdet ihr rettet, sondern aus Glauben. Nicht aus euch, nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenen Werken, sondern durch sein Geschenk. So wie du heute vor Jesus stehst, so wirst du einmal vor ihm stehen, wenn er wiederkommt. Im Lukas-Evangelium, das Gleichnis kennen wir, erzählt Jesus eine Beispielgeschichte von einem Mann, der einlädt zum großen Gastmahl. Und dann schickt er die Einlader aus, dass sie kommen sollen. Und dann hat einer nach dem anderen eine Entschuldigung. Der eine sagt, ich habe mir einen Acker gekauft. Ich muss mir die Existenz sichern. Der andere hat 5 Joch Ochsen gekauft. Der andere sagt, ich habe geheiratet. Ich bin eine Bindung eingegangen für mein Leben lang. Das sind keine Lappalien, gell? Die geladenen Menschen hier in dieser Geschichte handeln genauso wie die Leute zu Noahs Zeiten. Sie essen und trinken, sie sichern ihre Existenz, sie heiraten, sie bauen und pflanzen, kaufen und verkaufen und so weiter. Sie sind so vereinnahmt von den Dingen dieser Welt, dass sie die Einladung Gottes ausschlagen. Und am Ende des Gleichnisses spricht Jesus dann zu den Leuten, ich sage euch, dass keiner jener Männer, keiner jener Leute, die geladen waren, dass denen mein Mahl schmecken wird. Das heißt, sie werden gar nichts davon abbekommen. Sie sind nicht dabei. Sie werden nicht genommen zum Fest, sondern sie werden gelassen zum Gericht. Vielleicht merkst du, was für ein Ernst dahinter steckt. Stell mir vor, der Herr Jesus würde in diesen Tagen nach Traunstein kommen, dort, wo die Umfrage war, oder nach Traunreuth. Und er würde die Bürger in Traunstein oder in Traunreuth würde sie einladen zu seinem Fest. Er würde sagen, kommt. Weißt du, was die meisten Leute sagen würden? Sie würden wahrscheinlich sagen, du, ich kann nicht kommen, weil ich muss das Weihnachtsfest vorbereiten. Ich muss einkaufen für Weihnachten. Weihnachtsrummel. Das Wort Rummel habe ich nachgeschaut. Das deutsche Wort Rummel kommt von dem Begriff Rumpeln. Ein Rummelplatz ist kein guter Ort, über die wichtigen Dinge des Lebens nachzudenken, weil jeder ständig mit seinem Gerümpel rumpelt. Und Leute, die rumpeln, die viel rumpeln, werden einmal überrumpelt von der Wiederkunft Jesu. Aber dann ist es zu spät für eine neue Besinnung. Wie ist es bei dir? Das ist ja nicht nur eine Botschaft für Ungläubige. So wie du heute zu Jesus stehst, so wirst du einmal vor ihm stehen, wenn er kommt. Wie stehst du denn heute zu Jesus? Ist dein Leben bestimmt von Kaufen und Verkaufen, von Arbeiten, Pflanzen und Bauen, Heiraten, Beziehungen oder sonst irgendwas? Was bestimmt dein Leben? So wie du heute zu Jesus stehst, wirst du einmal vor ihm stehen. Der Johannes schreibt an die Gemeinde und sagt, und nun Kinder, wenn er sagt Kinder, dann meint er Gläubige. Und nun Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du einmal vor Jesus stehen wirst, sofern du sein Kind bist. Entweder stehst du vor ihm mit Freimütigkeit und mit Freuden oder du schämst dich. Entweder stehst du so vor ihm, dass du mit Freude ihm ins Gesicht schaust, in die Augen schauen kannst, oder du stehst vor ihm mit gesenktem Blick, weil du es in dem Moment nicht erträgst, ihn anzuschauen. Wie wäre es denn, wenn Jesus jetzt vor dir stehen würde? Und er schaut dir ins Gesicht bis in die dunkelsten Ecken deines Herzens hinein. Wenn das so ist, wie sollen wir uns darauf einstellen? Das Erste ist, wir sollen, sagt die Schrift, wachsam sein. Wenn Jesus uns in der letzten Zeit schon so vor Verführung warnt, dann will ich dagegen gewappnet sein. Dann will ich mich auf ihn einstellen, auf ihn vorbereiten. Dann will ich meine stille Zeit, meine tägliche Bibellese durchziehen, ob es mir jetzt gefühlsmäßig passt oder nicht. Dann weiß ich, das ist Pflicht. Die Welt will mich ständig mit ihrem irdischen Tand einlullen. Was immer das sein mag, gell? Es kann Musik sein, es kann Sport sein, das ist alles Mögliche. Die Susanne Dees hat mir gestern Nacht noch ein E-Mail geschickt mit einem Link zum Bibelprogramm, ich habe es mittlerweile downgeloadet, wo jede Stunde kommt ein riesiger Gong, bumm. Und sie hat gesagt, sie hat sich das Programm einfach downgeloadet, einfach um jede Stunde erinnert zu werden, dass sie ein Kind Gottes ist. Und wenn sie lange Zeit vor dem Computer sitzt oder der Computer läuft in der Apotheke und dann macht es wieder bumm. Oh, ich bin ein Kind Gottes. Ich möchte meine Gedanken ausrichten auf den Herrn. Und wenn dieser Gong kommt zum Aufwachen, dann spricht der, wo steckst du gerade, Schorsch? Wo bist du? Frag dich einmal, wie leicht kannst du auf Jesus in deinem Alltag verzichten? Fällt dir das schwer oder fällt dir das ganz leicht? Das Zweite, was die Heilige Schrift sagt, wir sollen geheiligt leben. Wir sollen nicht nur Sünde meiden, sondern wir sollen uns gar nicht in die Nähe von Sünde bringen. Unser Fleisch ist viel zu schwach. Und drittes, was ich mir denke, was gut ist, dass wir in Beziehungen investieren. Das hat die Biene vor 2 Wochen bei Fisherman gesagt, dass wenn Jesus wiederkommt, das motiviert mich in die Beziehungen, die ich habe in der Klasse, meine Kameraden, Arbeitskollegen, meine Freunde, dann möchte ich nicht, wenn mir an diesen Menschen was liegt, dass dann, wenn Jesus kommt, dass sie dann ihm zum ersten Mal begegnen. Dann möchte ich, dass sie ihm vorher schon begegnet sind. Fand ich einen guten Gedanken. Ich habe mal von 2 Mädels gehört, die haben sich bekehrt. Und dann hat irgendwie ihr geistlicher Vater so gefragt, was denkt ihr, was könnt ihr denn für Jesus tun? Und dann haben beide Mädels gesagt, das Einzige, was wir tun können, was wir gut können, ist Partys machen. Und sie haben dann beschlossen, machen wir Party für Jesus. Das heißt, sie haben einfach ein Treffen organisiert, ihre Freunde eingeladen, ohne Alkohol, und sie haben gleichzeitig Christen eingeladen und wollten, dass diese Freunde, die sie von früher haben, irgendwie in Verbindung mit Jesus kommen. In Form von einem kleinen Fest. Finde ich einen guten Gedanken. Sie haben sie irgendwas kapiert. Und das Vierte, was wir auch bedenken sollten, wir müssen mehr in die Ewigkeit investieren als in dieses irdische Leben. Deine Existenz hier auf Erden ist nicht so wichtig wie deine Existenz in der Ewigkeit. Ich muss, und das ist so entkrampfend, gell? Ich muss nicht alles aus dem Leben auf dieser Erde herauspressen. Ich dachte früher als Jugendlicher, ich muss jedes Land bereisen. Es war so mein Traum. Heute denke ich mir, ich muss das gar nicht mehr. Denn ich habe eine ganze Ewigkeit vor mir und die Ewigkeit ist das Eigentliche. Diese Welt ist nur ein kleines Abbild davon. Das Eigentliche kommt noch. Ich verpasse nichts, wenn ich nicht alles mitgemacht habe. Ich habe die ganze Ewigkeit vor mir. Jesus sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber am Ende sich selbst verliert und Schaden nimmt. Die Leute, die möglichst viel von dieser Welt gewinnen wollen, das sind am Ende die Loser. Die stehen am Ende mit leeren Händen da und haben das Wesentliche, das Eigentliche in ihrem Leben verpasst. Aber heute steht noch die Einladung von Jesu da für uns, gell? Er sagt, kommt, trefft eine Entscheidung für mich, macht es fest und wartet auf meine Wiederkunft. Stellt euch darauf ein. Ich glaube, das wird unser Leben motivieren. Ich wünsche mir so sehr jedes Jahr an Weihnachten, dass dieser Aspekt ganz stark bei mir ist. Dass ich nicht nur denke an das Kind in der Krippe, sondern dass ich denke an den Mann, an den Richter, an den König, der wiederkommt mit Zepter und Krone. Amen.